In den Ferien spricht man nicht über Schulzeit und deshalb möchte ich die Jüngeren unter uns darauf hinweisen, dass die Ferien erst morgen anfangen. Insofern darf ich auch beginnen mit einem Beispiel aus der Schule. Ich war viele Jahre an der Gesamtschule Lehrer und dort gehört zum Unterricht auch, dass man in der Pausenaufsicht mal das Auge über das Geschehen schweifen lässt. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Situation, in der ein Pulk von männlichen Schülern anmarschiert kam und man sah das schon gleich an diesem schwungvollen Schritt, dass irgendwas nicht passte. Und ich habe die gestoppt, meine Damen, meine Herren, also es waren ja eigentlich nur Herren, also bitte stehen bleiben, was ist los? Und dann sagte der vorne, der am meisten Emotionen einbringen konnte, ja, der so und so hat mich beleidigt, beziehungsweise der hat meine Mutter beleidigt. Und normalerweise habe ich dann immer gesagt, ja, deine Mutter ist stolz, wenn du jetzt hingehst und drangsalierst ihn mit Händen und Füßen, wie auch immer. Aber an dem Tag habe ich das nicht gemacht und habe gesagt, hör mal zu, du bist doch eigentlich der Coole, oder? Und dann schaute er mich an, es war klar, dass er cool ist und dass der, der ihn beleidigt hat, dass der ziemlich uncool ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn du so cool bist, warum lässt du dir vom anderen vorschreiben, was du machst? Und dann sage ich, ja, mach ich nicht. Und dann sage ich, doch, machst du. Schau mal, er hat was zu dir gesagt, du interpretierst das als Beleidigung deiner Mutter, du beleidigst deine Mutter nie. Und jetzt lässt du dein Verhalten steuern durch den anderen. Du machst das, was der andere dir vorgibt. Das ist nicht cool. Und so in meiner ganzen pädagogischen Überheblichkeit habe ich gedacht, ja, ein Heranwachsender, typischer Fehler. Und später, als ich nochmal mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, ist mir aufgefallen, betrifft mich selber. Wie oft lasse ich mein Verhalten steuern durch die Gegebenheiten, durch das Verhalten anderer Personen und bin nicht mehr der Coole, dass ich sage, ich bestimme mein Verhalten selber, sondern der andere kommt her und sagt dies eine oder andere oder verhält sich auf diese Weise oder andere Weise und ich lasse mein eigenes Verhalten durch das Verhalten des anderen steuern. In unserer heutigen Predigt geht es um zwei Herren, die genug Gelegenheit hatten und wir hätten vollstes Verständnis dadurch, dass sie sich durch das Verhalten anderer steuern lassen. Aber, das ist das Interessante und Herausfordernde an der biblischen Geschichte, sie lassen sich nicht dadurch instrumentalisieren, steuern, wie auch immer, sondern sie setzen gegen das Negative, das sie erleben, etwas Positives. Vom Hintergrund, es geht um Paulus und Silas und einige kennen die Geschichte mit Sicherheit. Beide waren unterwegs in der Gemeindegründungsarbeit in Philippi. Sie haben gepredigt, Menschen sind zum Glauben gekommen, sie haben sich unterhalten, sie haben sich drum gekümmert und hatten ein Problem. Es gab eine Dame, die war eskortiert durch ein paar Herren, das waren ihre Manager, würden wir heute neudeutsch sagen. Sie selber war Wahrsagerin und sie hatte einen merkwürdigen Zwang in sich, nämlich sie musste immer schreien, wenn sie die beiden sah. Und sie schrieb nicht irgendeinen Unsinn, sondern sie schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes. Und eigentlich ja eine gute Werbung, aber aus dem falschen Mund. Und Paulus, den wir als emotionalen Menschen auch kennen, dem platzte irgendwann der Kragen. Und er wusste, was mit der Frau los ist. Und er wusste, dass sie so einen Geist in sich hatte, der ihr gar nicht gut tat. Und er befahl dann, dem Geist auszufahren. Für die Frau eine absolute Befreiung, ein absoluter Fortschritt. Für die Männer eine Katastrophe. Für ihre Manager. Die haben nämlich Geld verdient damit, dass sie die Dame vermittelt haben zum Wahrsagen. Und dann haben die gesagt, gut, 10 Monate Zukunft voraussagen, macht so und so viel Dollar. Gut, damals gab es noch keine Dollar, Denar oder was auch immer. Und damit haben die ganz gut Geld verdient. Die Männer waren jetzt entsetzt und fingen an, einen Aufstand gegen Paulus und Silas zu führen. Falsche Beschuldigungen wurden vorgetragen, Paulus und Silas wurden geschnappt. Es gab keine gescheite Verhandlung. Die Situation muss so emotional aufgeheizt gewesen sein, dass auf die beiden eingeschlagen wurde. Sie wurden ausgepeitscht und sie hatten nicht die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass sie römische Bürger sind und nicht so behandelt werden dürfen. Das haben wir erst gegen Ende unserer Begebenheit. Ich lese aus Apostelgeschichte 16 die Verse 23 bis 34. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Man muss dazu wissen, die Strafe der Gefangenen, die ging auf den Kerkermeister über. Das heißt, er wusste, wenn die geflohen sind, dann ist mein Leben mehr oder weniger auch an einem Ende angekommen. Vers 28 geht's weiter. Tut das nicht, rief der Paulus laut. Wir sind alle hier. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Das Happy End steckt schon in unserer Geschichte drin, aber ich will heute gar nicht so sehr auf das Happy End eingehen, sondern auf die Bedingungen, die vorher waren. Mir fehlen so wieder ein paar Stunden Informationen in dem Text. Wir wissen, dass Paulus und Silas geschlagen, öffentlich gedemütigt wurden und dann in eine sehr sichere Zelle im Gefängnis geworfen wurden. Füße in Holzblock rein, Steinboden, kein Luxus, schwierigste Bedingungen und Schmerzen. Und wir wissen nicht, was haben die gemacht bis Mitternacht? Haben die geschimpft? Haben die mit ihrem Schicksal gehadert? Haben die geweint vor Schmerzen? Hat der Silas zum Paulus gesagt, wie konntest du diesen Geist austreiben? Du siehst ja jetzt, was uns das eingebrockt hat. Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, dass es Abend wurde. Es wurde Nacht, es wurde immer kälter im Gefängnis und Paulus und Silas konnten mit Sicherheit keinen Millimeter schlafen. Und wie sie so da lagen, auf dem Boden, da fingen sie an, Gott zu loben um Mitternacht oder gegen Mitternacht. Und es ist ganz interessant, wenn wir mal so überlegen, wie wir typischerweise in Krisensituationen reagieren. Wenn wir in einer körperlichen Krise stecken oder in einer Beziehungskrise stecken, in einer beruflichen Krise, familiäre Krise, wie auch immer. Was dann unsere Reaktion ist und wo unser Blick hingeht. Also ich erlebe es recht häufig. Manche haben mich beim Reinkommen gesehen mit Krückstöcken, also ich habe mir das Knie etwas operieren lassen. Und da sind Schmerzen und die Schmerzen rufen, bitte beachte mich. Und dann ist die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht? Und wenn Probleme auf uns zukommen, dann erlebe ich persönlich ganz oft, dass die Probleme ganz laut rufen, beachte mich. Schau nicht woanders hin, nimm mich in den Blick. Ich bin das Wichtigste, was dich momentan bewegt. Und selber muss ich sagen, dass mein Blick oft diesem Rufen folgt. Und Paulus und Silas zeigen uns, dass es gut ist, das Rufen ist nicht zu überhören. Aber die Frage ist, wo wenden wir unseren Blick hin? Und Paulus und Silas praktizieren das, was gut ist und was in Hebräer 12, Vers 2 auch beschrieben ist. Wir wollen nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die ihm damit verbunden war. Wir wollen nicht nach links und rechts schauen, wir wollen auf Jesus Christus schauen. Und das ist was Herausforderndes und was Wichtiges. Paulus und Silas tun dies nach mehreren Stunden, von denen wir nicht wissen, was sie da getan haben. Aber wir wissen, Mitternacht waren sie so weit, dass sie Gott loben konnten und im Lob sich ausgerichtet haben auf die Größe Gottes, auf das, was sie mit ihm erlebt haben, auf das, wie sie Gott erfahren haben. Und der Blick geht also weg von den Problemen hin zu Gott und zu seinen Möglichkeiten. Es ist eine herausfordernde Sache und ich weiß selber von mir, dass es nicht einfach ist, den Blick auf das Gute zu wenden und den Blick auf Gott zu wenden. Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht in einer Lobkultur aufgewachsen sind. Loben gehört bei uns so mehr zu den Luxusartikeln, auf die man auch mal verzichten kann. Es gibt Unternehmen, in denen Lob überhaupt nicht mitgeteilt wird. Es gibt im Schwäbischen ein Sprichwort, das sicherlich auch in unsere Region hinein gilt: Nicht geschimpft ist gelobt genug. Das heißt, man kann aus der Abwesenheit von Kritik und Schimpfen kann man ableiten, dass man irgendwas gut getan hat. Aber es ist besser, Lob einzuüben und sich auszurichten auf das Positive, dem anderen Positives mitzugeben und auch selbst zu überlegen, was beschäftigt mich? Also wie oft lassen wir nur Negatives auf uns ein? Ich gehöre zu diesen Nachrichten-Junkies, die auch in den letzten 1,5 Jahren ständig Corona-Nachrichten verfolgt haben. Ich habe annähernd nie eine positive Meldung gelesen. Nie von Leuten, die das vorbildlich im Umgang gemacht haben, nie von Menschen, die Gutes bewirkt haben, sondern immer Angst, Gefahr, negativ. Die Frage ist, wie können wir selber so eine gewisse Seelenhygiene leisten und uns auf das Gute und Positive ausrichten? Paulus und Silas waren zu zweit. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen in der Situation. Sie waren zu zweit und konnten so miteinander im Gespräch sein und auch gegenseitig sich mit prägen, neu ausrichten. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, kam aus einem afrikanischen Land, war Student hier in Deutschland und er sagte zu mir: Ihr Deutschen, ihr seid schon merkwürdig. Wenn man euch anschaut, ihr seid immer so schlecht gelaunt. Da sage ich, naja, ist halt so. Und da meinte er zu mir: Weißt du, bei mir hatte ich meine 7 oder 8 Geschwister. Wenn du morgens aufwachst und du bist schlecht gelaunt, ja, dann kommen die anderen auf dich zu und die sind alle gut gelaunt und dann kannst du es gar nicht schaffen, schlecht gelaunt zu bleiben. Das heißt, diese gute Laune springt über und man macht sich gegenseitig Mut und in seiner Familie waren die gut gelaunten in der Überzahl und hatten damit ganz gute Chancen, die anderen immer mitzunehmen. Auf der Gemeinschaft liegt ein Segen und es ist so wichtig, gerade in Krisenzeiten auch zusammen zu stehen und zusammen durchzugehen. Matthäus 18, Vers 20 heißt es: Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Oder Johannes 13, Vers 34 und 35: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir Menschen sind auf Beziehungen hingeschaffen. Wir brauchen den Gegenüber und wir brauchen ihn nicht nur in guten Zeiten, sondern ganz besonders in Krisenzeiten. Und Paulus und Silas haben sich hier gegenseitig und wir wissen nicht, wer dem anderen am meisten Mut gemacht hat. Ob der Silas stärker den Paulus mit reingenommen hat und gesagt hat: Komm, auch wenn das jetzt alles so trostlos aussieht, lass uns Gott loben. Oder ob es Paulus war, der Silas Mut gemacht hat, oder vielleicht war es auch bei beiden ein großes Anliegen, das wissen wir nicht. Ich habe die Szene früher immer verklärt. Ich habe gedacht, Worship Session um Mitternacht im Gefängnis, da wird mit den Fußfesseln rhythmisch der Takt vorgegeben und ein mehrstimmiger Gesang erschallt durch die gute Akustik des Gefängnisses. Ich muss mittlerweile sagen, das war fromme Romantik und es hat mit Sicherheit nichts mit der Realität zu tun gehabt. Es ist interessant, dass wir erfahren, dass die beiden Psalmen beten und vorformulierte Gebete nehmen. Und ich weiß nicht, wer von uns das schon erlebt hat, dass in einer Krisensituation, auch dann, wenn man beten wollte oder Gott loben wollte und das als notwendig angesehen hat, die Worte fehlten. Man dachte ja, was soll ich jetzt in dieser Situation beten? Was soll ich zu Gott sagen? Und es ist so gut, dass wir Vorlagen haben in der Bibel. in dem Psalm zum Beispiel, aber auch an anderen Stellen, wo Gott gelobt wird. Es gibt hervorragende Lieder mit tollen Liedtexten, die uns mit hineinnehmen in das Lob. Es gibt tolle vorformulierte Gebete quer durch die Kirchengeschichte, die das Lob Gottes ausdrücken und dass wir einsteigen können. Und gerade dann, wenn uns selber die Worte fehlen, ist es so gut, einen Psalm rauszunehmen oder so ein Gebetsbuch rauszunehmen oder eine andere Vorlage, ein Lied, um dann diese Worte im Lesen zu unseren eigenen Worten zu machen. Paulus und Silas das erleben, dass Lob verändert. Sie sind am Loben und sie sind sicherlich auch dann dabei gewesen, Gott ganz frei zu loben, als sie sich immer mehr auf ihn ausgerichtet haben und Gott reagiert. Ich fand das ganz interessant, als ich mich schon mal mit dem Thema befasst habe, steckte ich gerade in einer gewissen Problemlage, für die ich überhaupt gar keine Lösung hatte. Und mein Kopf und meine Gedanken gingen ständig zu diesem Problem. Und dann habe ich mir gesagt, Andreas, du arbeitest doch gerade mit dem Thema Lob. Warum nur theoretisch? Warum nicht mal praktisch? Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich ist es richtig. Und ich habe meine Probleme versucht beiseite zu schieben und ich habe mir die Bibel genommen und ich habe angefangen, Psalm zu lesen, ich habe angefangen, Gott zu loben. Und es war ganz interessant, meine Gedanken waren dann weg von dem Problem und dann macht es Bomm, da gingen für mich innere Türen auf und ich hatte die Lösung meines Problems. Daraus lässt sich jetzt keine Regel ableiten, aber es war eine tolle, befreiende Erfahrung für mich. Und diese befreiende Erfahrung machen auch Paulus und Silas. Da gehen plötzlich Türen auf und sie erleben, Gott ist bei uns. Gott ist mächtig. Wir haben Probleme, wir haben Schmerzen. Aber wir haben einen Gott, zu dem wir kommen können mit unseren Schmerzen, der uns in seine Arme nimmt und so viel mehr möglich machen kann, als wir uns das vorstellen können. Und dann kommt diese spektakuläre Szene, wo der Kerkermeister wach wird. Und er weiß, dass er Verantwortung trägt für die Situation. Er will sich in sein eigenes Schwert stürzen und die Reaktion von Paulus und Silas ist interessant. Der Kerkermeister war bestimmt dabei, als die beiden misshandelt wurden und er hat sie auch besonders sicher weggesperrt und hat bestimmt nicht gesagt, oh, passt die Fußfessel oder passt nicht, da wurde passend gemacht, was da war. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen reagiert hätten gesagt, okay, tragischer Ausgang der ganzen Sache, konnten wir nicht verhindern. Das klingt hart. Paulus und Silas reagieren nicht hart, sondern sie sind mit Liebe erfüllt für den anderen, für den Kerkermeister und rufen, hör zu, mach keinen Unsinn, lass das sein, wir sind hier, hab keine Angst. Und es gibt ein Bibelwort in Römer 13, Vers 8, da heißt es, bleibt keinem etwas schuldig, was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Es gibt immer wieder Entscheidungssituationen, in denen wir herausgefordert sind. Wie verhalten wir uns gegenüber dem anderen? Und manchmal kommt so in den Hinterkopf rein, nur gute Erfahrungen habe ich mit dem anderen nicht gemacht. Und die Frage ist, was bedeutet das für mein Handeln? Und manchmal sind wir hin und her geworfen. Wie entscheiden wir uns? Und hier die Aussage in Römer 13 und die Vorlage im Leben von Paulus und Silas ist, probier es mit Liebe. Begegne dem anderen in Liebe und nicht nachtragend sein, nicht negativ sein, sondern dem anderen in Liebe begegnen. Dann haben wir alles richtig gemacht. Der Kerkermeister stellt schließlich eine sehr wichtige Frage, von der wir eigentlich sagen könnten, die ist beantwortet. Nämlich, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann können wir zu dem Kerkermeister sagen, du musst gar nichts mehr tun, du bist gerettet. Schau mal, deine Gefahr war, dass die Gefangenen abhauen. Die Gefangenen sind noch da, was soll dir passieren? Dir geht's gut, du hast ein eigenes Haus, du hast Familie, du hast Geld, ein sicheres Einkommen, einen sicheren Job, Gefangene gibt's immer. Was soll dir noch passieren? Und wir haben ganz viele Menschen, die in ihrem Leben auf solche Werte setzen, wie der Kerkermeister. Aber der Kerkermeister hat in dieser Nacht erfahren, es gibt jemanden, der so viel bedeutsamer ist für mein Leben als mein Haus, meine Familie, mein Einkommen und so weiter. Und er stellt deshalb die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er weiß, diese rein optische, äußerliche Rettung, die ist eingetütet. Da ist keiner abgehauen, es ist prima. Und Paulus und Silas wissen, was jetzt zu tun ist. Denn sie gehen auf den Kern seiner Frage ein. Und die Antwort ist, du musst nichts weiter tun, sondern lass dich von Gott beschenken. Ich finde dieses Beispiel von Martin Luther immer so einprägsam, der überlegt hat, was muss ich tun, um einen gnädigen Gott zu bekommen? Was kann ich tun, um mich selbst zu erretten? Und wir haben ja so viele Angebote, was der Mensch tun kann, um sich selbst zu retten. Ganz, ganz viele Angebote haben wir. Und die Antwort der Bibel ist, du kannst gar nichts tun, außer dich einladen zu lassen von Gott, deinen Glauben, deine Hoffnung auf ihn werfen, dein Leben durch ihn verändern lassen, deine Sünden durch ihn vergeben lassen. Römer 1, Vers 17b war das, was Martin Luther da geprägt hat und was er entdeckt hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist das, was auch der Kerkermeister in der Nacht erleben darf. Und das ist das, was viele von uns schon erleben durften und was andere erleben dürfen, nämlich gerettet aus Glauben durch die Beziehung zu Jesus Christus. Ich habe viele Punkte angesprochen und will noch mal ganz kurz das zusammenfassen. Also, es ging um die Situation von Paulus und Silas und die Frage, wie gehen wir in Krisensituationen mit dieser besonderen Lage um? Welche Rolle spielt Lob für uns? Welche Rolle spielt die Begegnung mit anderen? Wie sehr unterstützen wir uns im Lob Gottes? Wie sehr unterstützen wir Menschen in Krisenzeiten, den Blick von der Problemlage hinzuwenden zu Gott? Die Frage dann, wie gehen wir mit Menschen um, die uns punktuell oder über längere Zeit nicht gut getan haben? Welche Rolle spielt da die Liebe, die Nächstenliebe und das Thema Glaube? Ist die Frage, was kann ich tun, um gerettet zu werden, auch meine Frage? Und welche Rolle spielt Jesus für mich und wie sehr bin ich bereit, mich auf ihn einzulassen? Amen.